Ruhestörung, der Podcast vom Reeperbahn Festival und Byte FM.
Hallo ihr Lieben und willkommen zu dieser neuen Folge Ruhestörung. Ihr habt sicherlich schon mal von Voodoo gehört. In Mitteleuropa denken viele sofort an Voodoo-Puppen, die in der Popkultur schon oft Verwendung gefunden haben, aber auch häufig überspitzt dargestellt werden. Zum Beispiel in so manchen Filmen, wo Voodoo-Puppen hergestellt werden, diese aussehen wie ein bestimmter Mensch und dann mit Nadeln durchbohrt werden, um diesen Menschen zu beeinflussen. Eine Art Schadenszauber. In Wirklichkeit wird dieses Ritual im Voodoo aber auch genutzt, um Heilung für eine kranke Person zu senden, Schutz gegen negative Einflüsse zu bieten oder Liebe und Glück zu fördern. Denn Voodoo ist keine Hexerei oder schwarze Magie, wie sie oft vermittelt wird, sondern eine Religion, die ihren Ursprung in Westafrika hat und mittlerweile im atlantischen Raum und vor allem in Haiti beheimatet ist. Eine Religion, die aber geprägt ist von spirituellen Praktiken und Ritualen. Und so düster und dunkel wie der oberflächliche Ruf des Voodoos ist, ist auch der Sound der Band, mit der ich mich für diese Folge unterhalten habe. Und diese tragen Voodoo auch in ihrem Bandnamen. Die Rede ist von Voodoo Beach.
Ich bin Heike, ich spiele Gitarre und singe bei Voodoo Beach.
Ich bin John und ich spiele Bass.
Ja, ich bin Fine und ich spiele Drums. Und es gibt einen Song, wo ich singe, aber nur einen.
Das sind also Voodoo Beach. Und bevor ich mit den dreien für diese Folge gesprochen habe, habe ich natürlich versucht, mich ein wenig mit der Bandgeschichte zu beschäftigen. Rausgefunden habe ich, dass es die Band schon seit 2014 gibt, seit 2020 aber erst in der Besetzung, wie sie heute noch ist. Was dazwischen passiert ist, wirkt etwas verworren. Seit Anfang an ist aber Josephine dabei, Drummerin der Band. Und die hat das Ganze für mich mal etwas aufgedröselt.
Tatsächlich bin ich Gründungsmitglied und habe das damals mit der Vivi, unsere erste Sängerin, mit ihr gegründet. Und wir waren tatsächlich am Anfang zu zweit. Und dann kam unser Gitarrist Iggy dazu und als letztes Bandmitglied damals John, der dann eigentlich auch das Line-up so komplettiert hat. Also ab da ging es dann wirklich los und das war 2015 eigentlich. Also unser erster gemeinsamer Gig war im Magnet, damals noch Magnet, heute glaube ich Musik und Frieden. Das war am 15. Juni 2015 hatten wir unseren ersten Gig, ein sehr gewittriger, heißer Tag. Und ich weiß nicht, für mich ist das so der Moment, wo das so richtig irgendwie angefangen hat. Wir hatten total Glück, weil wir gleich mit Odd Couple zusammen, die hatten da einen Record Release irgendwie gespielt haben. Und ich weiß nicht, es war irgendwie so ein Riesending für uns. Und ja, irgendwie haben wir da so zusammengefunden, oder John? Was sagst du?
Ja, würde ich auch sagen. Also für mich ging es dann auch so richtig los irgendwie. Wir haben in wirklich kurzer Zeit irgendwie ziemlich viele Songs geschrieben und ja, wurden irgendwie relativ schnell irgendwie zu einer Einheit, zu einer Band, haben damals noch irgendwie unsere ganzen Sachen selber rausgebracht, haben unsere Konzerte und Touren selber gebucht. Und ja, so ging das dann quasi immer weiter. Wir haben irgendwann, ich glaube im Jahr 2018 oder 2019, ein Tape rausgebracht, eine EP. Und das war dann eigentlich so der Moment, wo sich die Band an so einem Scheideweg irgendwie befand. Also wir hatten das Gefühl, jetzt können wir entweder so richtig loslegen, irgendwie uns eine Booking-Agentur suchen und ein Label und das Ganze so ein bisschen professionalisieren. Oder wir müssen uns dann trennen. Und tatsächlich war es dann so, dass unsere damalige Sängerin Vivi ausgestiegen ist. Und das war dann wirklich ein Schicksal, könnte man sagen, dass Heike, von der wir zuvor auch schon total Fan gewesen waren, sich mit ihrer damaligen Band Levent auflöste und wir zusammenkamen und gesagt haben, okay, dann muss es jetzt so sein. Das Buch Voodoo Beach, die Geschichte ist noch nicht zu Ende geschrieben, wir schlagen jetzt ein ganz neues Kapitel auf. Dann kam die Pandemie und es hat sich alles sozusagen noch ein kleines bisschen nach hinten gezogen, bis wir dann unser Coming Out hatten als Trio.
Es hat sich dann also doch alles noch irgendwie gefügt. Gehen wir doch aber nochmal zurück zu dem Punkt, an dem John dazu gekommen ist. Denn da habe ich mal etwas tiefer gegraben und die Info gefunden, dass das allererste Kennenlernen von Josephine und John angetrunken in einer Berliner Bar stattgefunden hat.
Gott, jetzt hast du aber wirklich in den ganzen in den Untiefen des Internets recherchiert. Ja, ich meine, das ist richtig so gewesen. Ich habe damals irgendwie ziemlich viel aufgelegt in Berlin und habe total Lust gehabt wieder auf Live-Musik und ein Barmann irgendwie, glaube ich, hat uns dann damals irgendwie einander vorgestellt in irgendeiner Punk-Kaschemme irgendwo am Girlie, wenn ich mich recht entsinne. Ich glaube, ein weiterer Laden, den es heute nicht mehr gibt. Und ja, es war dann so, wir haben uns dann zur ersten Probe getroffen, alle waren ziemlich aufgeregt, das weiß ich noch, also ich glaube ich am allermeisten. Aber irgendwie war es dann, wenn nicht lieber auf den ersten, dann doch, glaube ich, auf den zweiten Blick. Also es hat relativ schnell Klick gemacht, auch nüchtern.
Für mich auf den ersten auf jeden Fall.
Okay, das ist schön.
Nun stellt man sich aber mal so eine große Stadt wie Berlin vor, in der man weitestgehend auch anonym leben kann oder jeden Tag neue Menschen kennenlernen könnte, mit denen man auch neue Projekte startet. Wie ist es denn in so einer Stadt, musikalische MitstreiterInnen zu finden? Schwierig oder doch eher einfach?
Also ich finde eigentlich nicht, dass es so schwierig ist. Also ich glaube, wenn man so die ersten verdächtigen Kanäle angeht, wie so Anzeigen schalten oder so, dann ist es, glaube ich, richtig schwierig. Also weil dann finden sich eigentlich selten Leute zusammen, die auch wirklich zusammenpassen. Aber wenn man jetzt auf Konzerte geht oder sich ja rausbegibt ins Nachtleben und an so ein paar verdächtigen Orten rumhängt, wo so Leute sein könnten, mit denen es vielleicht passt, dann kommt das auch zusammen. Es sind schon bestimmte Orte, da findet eine bestimmte Musik statt und dann unterhält man sich und dann wird auch weitererzählt und unter Freunden erzählt man sich dann, hier, der oder diejenige sucht gerade, und das ist eigentlich nicht so schwer.
Und ich habe auch noch dazu zu addieren, dass Vivi und ich tatsächlich der unwahrscheinliche Fall waren, uns über eine Anzeige kennengelernt zu haben. Es kam mir immer so ein bisschen wie so ein großer Glücksfall vor, dass sowohl Vivi, unsere ehemalige Sängerin, als auch ich, als auch Iggy uns tatsächlich alle über Anzeigen gefunden haben und nur John sozusagen über Mutual Friends irgendwie kam.
Aber ich finde auf jeden Fall schon auch, dass es ziemlich krass ist, wenn man jetzt, wenn du jetzt so sagst, 2015 haben wir unser erstes Konzert gespielt. Mir kommt das, also was in diesen 8 Jahren alles passiert ist, schon irgendwie echt crazy. Und ich finde es schon auch ziemlich krass, wie viele Bands man in diesen 8 Jahren hat kommen und gehen sehen. Und für mich ist es immer noch schon so ein kleines Wunder, dass wir auch trotz all der Umstellung, trotz ja einfach auch dem Leben, was in der Zwischenzeit passiert ist, irgendwie, also wir haben ja alle noch andere Jobs nebenbei, gehen irgendwie auch noch anderen Leidenschaften und Berufen irgendwie nach und so, dass man es dann trotzdem irgendwie geschafft hat, zusammen zu bleiben. Und für mich ist es immer so, ich könnte mir, glaube ich, ganz schwer andere Bandmember als euch beide jetzt mittlerweile vorstellen. Also es gibt ja ganz viele Leute so in unserem Dunstkreis irgendwie, die auch in vielen verschiedenen Bands dann spielen oder irgendwie auch viele, ganz viele wilde Besetzungswechsel und so weiter und so fort durchmachen. Und da bin ich irgendwie total froh, dass wir uns drei irgendwie so gefunden haben und dass das jetzt mittlerweile irgendwie so eine richtige, stabile, liebevolle Einheit geworden ist, würde ich sagen.
Wir haben eben schon gehört, dass Heike zuvor auch in anderen Bands schon gespielt hat. Zum Beispiel in der deutsch-dänischen Noise-Rock-Band 18th Die. Oder direkt vor ihrem Einstieg bei Voodoo Beach auch in der Band Levent. Als Heike dann Teil von Voodoo Beach wurde, haben sie gemeinsam neue Songs geschrieben, aber auch ältere verändert. Und diese Veränderung der alten Songs hatte ganz praktische Gründe, wie Heike mir verraten hat.
Ich bin eigentlich Bassistin und habe immer so einen Sechsseiter-Bass gespielt, also nicht so einen Sechsseiter-Steakbrett, sondern so, sieht aus wie eine riesige Gitarre, ist halt eine Oktave tiefer. Damit bin ich eigentlich bei Voodoo Beach eingestiegen, als dann aber der Gitarrist auch noch weg war, war ich gezwungen, auf Gitarre umzusteigen. Das hat die neuen Stücke oder die alten Stücke auf jeden Fall verändert, einfach weil ich nicht besonders gut bin an der Gitarre. Und dann,
Einspruch, Einspruch.
naja, inzwischen geht's vielleicht, aber damals war es halt wirklich so ein bisschen aus der Not geboren. Dann habe ich wahrscheinlich einfach bedingt durch das, was ich so konnte, mussten wir halt die alten Stücke so ein bisschen verändern. War aber auch ein Gefühl, was wir hatten, dass wir das wollten, so, um sie weiterzuspielen.
Bevor Heike zu Voodoo Beach dazugekommen ist, hatte sie in anderen Bands schon gesungen, aber nur auf Englisch und nicht auf Deutsch. Eine Umstellung, bei der es aber keinen klaren Favoriten gibt.
Man benutzt die Stimme total unterschiedlich je nach Sprache, habe ich gemerkt. Also so Englisch findet sehr in der Kehle statt, muss ich sagen, so rein technisch. Und bei Deutsch habe ich eher so das Gefühl, dass man so eher aus der Nase singt mehr. Beides hat so seine Vor- und Nachteile, finde ich. Ich mag es sehr, inzwischen auf Deutsch zu singen. Das ist schon super. Aber es hat ja auch noch die kleine Besonderheit, dass eigentlich ich würde sagen, 8 von 10 oder 9 von 10 Texten sind nicht von mir. Ich habe nur ganz wenige Einlagen bei den Texten, sondern die sind von John hauptsächlich und von Fine. Das heißt, ich interpretiere sie. Und das ist nochmal eine neue Qualität, die ich mittlerweile sehr schätze.
Ein Song aus der Zeit, bevor Heike Teil von Voodoo Beach war, Ozean aus 2018. Der Sound der Berliner Band war schon immer düster und lässt Erinnerungen wach werden an Noise Rock aus den 90ern, wie zum Beispiel Sonic Youth. Aber waren diese Bands wirklich auch die Inspiration für den Sound von Voodoo Beach? Oder gab es überhaupt eine Inspiration dafür?
Ohne Inspiration keine Musik. Also wir sind ja alle, wie soll man sagen, weiter Träger einer Sprache, ne? Also du kannst ja nicht sagen, du hast jetzt wirklich noch nie irgendwas gehört und machst daraus dann was völlig Neues. Das lasse ich nicht gelten. Also weil wir sind ja alle einfach, wie soll man sagen, Reproduktionsmaschinen einer Inspiration, und dann kommt es darauf an, wie man das so individuell, mit welchen Bedürfnissen man das so weiterentwickelt und trägt. So, aber klar, also es ist sicherlich dann Pino und John zu fragen, irgendwie, ob die sich abgesprochen haben damals. Das kann ich dir nicht sagen, aber ich glaube, dass es wahrscheinlich bei ihnen noch ähnlich ist. Vielleicht spricht man das auch kurz ab, dass man zwangsläufig darüber redet, was man so für Vorlieben und Abneigungen hat. Wir sprechen auch viel über Musik, was wir so mögen oder nicht mögen. Ich glaube, das macht man automatisch nach so persönlichen Präferenzen, was man dann zu den Sachen spielt, die die anderen vorbringen, so.
Da musste ich aber nochmal nachhaken, über welche Musik wird denn so gesprochen, wenn die drei zusammen Musik machen?
Ja, wir sprechen auf jeden Fall, über ganz, ganz viele unterschiedliche Genres immer. So, das ist auf jeden Fall total interessant. Als ich zur Band hinzugestoßen bin und den Gesprächen der anderen so gelauscht habe, ich kannte wirklich ka kaum eine einzige Band, die so als Referenz irgendwie so genannt wurde. So, ich bin da wirklich so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde gekommen. Also sei es jetzt irgendwie die Black Angels oder Sonic Youth oder Joy Division oder irgendwie so, ne? Mit Heike hat sich noch mal für mich ein ganz anderer musikalischer Kreis, irgendwie so vor allem so, ja, 80er, 90er Post-Rock, aber auch irgendwie so Sachen wie so Siouxsie and the Banshees und so, die ich auch vorher irgendwie super wenig gehört habe, irgendwie so aufgetan. Ich wiederum komme so voll eigentlich aus einer Soul, Reggae, so jamaikanische Musik, irgendwie so eine Richtung, was, glaube ich, schon vielleicht auch irgendwo so Dub-mäßig irgendwie so mein Bassspiel beeinflusst. Aber das ist irgendwie, glaube ich, macht so ein bisschen diese Magie irgendwie so aus, dass eigentlich wenig so theoretische Absprachen stattfinden, wie Heike schon sagt, irgendwie bevor wir halt anfangen, Musik zu machen, sondern meistens gibt einer oder eine von uns so einen Impuls rein und die anderen steigen eben dann darauf ein. Und was dann daraus entsteht, ist meistens wirklich irgendwie so eine Synergie aus so ganz vielen unterschiedlichen Genres, Geschmäckern. Es gibt auch auf jeden Fall immer wieder so Sachen, wenn wir im Tourbus sitzen und irgendwie ein iPod durchlaufen lassen oder Radio hören oder so, dass wir gewisse Sachen, die der andere nicht mag, irgendwie so überhaupt nicht mögen oder so, ne? Und dann gibt's wieder so total überraschende Übereinstimmung, weiß ich nicht, irgendwie, das haben wir letztens gehört, Grace Jones oder so, also das ist voll geil finden oder Depeche Mode oder so, ne? Und also ich glaube, das Schöne daran ist, dass wir uns immer wieder gegenseitig auch überraschen und Sachen zeigen, die wir vorher noch nicht kannten oder wiederentdecken. Und dass wir dann schon auch einfach irgendwie bei manchen Sachen nicht immer so hundertprozentig irgendwie einer Meinung sind. Ich finde, das macht den Reiz auch total aus.
Was mich dann aber doch gewundert hat, bei all dieser musikalischen Vielfalt, die hier gerade schon deutlich wurde, als ich auf dem YouTube-Channel der Band vorbeigeschaut habe, habe ich auch ein Cover gefunden von diesem Song. Die Sugar Babes mit Overload, eine britische Girlgroup, die ihre Erfolge vor allem um die Jahrhundertwende gefeiert haben. Wie kam es also zu diesem Cover? Warum dieser Song?
Ja, es ist ja auch immer die Frage, so, wenn man einen Song toll findet, macht das Sinn, dass man den covert? Also kann man dem was nicht hinzufügen unbedingt, aber kann man den jetzt auf eine eigene Art sich zu eigen machen? Sagen wir es mal so. Und das war auf jeden Fall einer, wo wir alle drei das Gefühl hatten, ja, das ist auf jeden Fall einer, der Sinn macht im Voodoo Beach Kosmos. Also harmonisch passt der halt einfach total. Und der ist ja, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, auch ohne Gitarre im Original. Und das war für mich total so ein, wie soll ich sagen, No-Brainer eigentlich, was ich dazu mache. Das war mir gleich vollkommen klar, so. Und so ging es den anderen, glaube ich, auch.
Aber wie sind Sie da überhaupt rangegangen und wie haben Sie sich diesen Song zu eigen gemacht?
Also John hatte ja seinen Basslauf, da kann man ja nicht so furchtbar viel dran machen, weil das Stück einfach nur aus diesem echt genialen Basslauf auch besteht. So. Und wir waren ein bisschen, wie soll man sagen, pressed for time, als das aktuell war, weil wir mussten das üben für diese Live-Session, die wir gemacht haben. Und hatten eigentlich überhaupt gar keine Zeit, den richtig zu proben, weil da einfach zu viel passiert ist zu dem Zeitpunkt. Also der ist ziemlich spontan, kann man schon fast sagen. Also das war wirklich so, da haben wir gar nicht lange dran rumgefrickelt, sondern wir haben ihn einfach gespielt.
Ja,
und dazu kann ich. Das war heiß.
Ja, und ich kann doch einwerfen, dass auf jeden Fall, ich hatte mir dann so überlegt, was ich halt für ein Groove, das ist halt ein sehr simpler Groove natürlich irgendwie sein soll und so mit der Basslinie irgendwie zusammengehen und so. Und ich musste mich da vorbereiten auf jeden Fall. Davon haben die anderen nichts gemerkt. Aber genau, weil auch im Video stehe ich ja auch und so. Normalerweise spiele ich halt nicht im Stehen, sondern im Sitzen. Und genau, das ist auch der Song, wo ich singe. Und das war für mich echt so ein Brain-Twist irgendwie, diesen Groove zu spielen und dazu zu singen. Und den Shaker zu bedienen.
Und das Ergebnis aus diesem Prozess klingt dann so. Das war vor 3 Monaten. Davor ist aber noch etwas ganz anderes Entscheidendes passiert. Nämlich haben Voodoo Beach nach langer Zeit endlich ihr Debütalbum veröffentlicht. Wonderful Life. Aber warum hat dieses Album überhaupt so lange auf sich warten lassen?
Ja, das war ein bisschen bedingt dadurch, dass wir haben das Album nicht auf einen Schlag aufgenommen, sondern in mehreren, wie soll man sagen, Etappen. Sessions, so. Also in mehreren Etappen. Danke. Und auch so nach und nach, wie die neuen Stücke kamen, wurden die dann aufgenommen. Also über einen längeren Zeitraum. Auch wieder pandemiebedingt.
Ja, und zeitbedingt auch so ein bisschen, ne?
Dann, das auch.
Gucken, wann haben wir wirklich mal so ein Stretch an Zeit, um das wirklich. Und dann waren es halt immer so drei, vier Songs, die wir pro Session dann aufgenommen haben. Und dann wurden die eigentlich auch immer direkt gemixt. Und also es war wirklich so ein langer Prozess. Irgendwie finde ich auch, wo sich die Stücke nochmal so entwickelt haben, auch in sich, aber auch ja, die einzelnen Stücke irgendwie so eine Reise geworden sind. Und es war total spannend, dass es am Ende dann alles zusammenpasste irgendwie, ne? Weil 2 Jahre ist ja doch eine lange Zeit. Und es war, es bildet aber auch so ein bisschen die Entwicklung, glaube ich, ab von uns als Band, weil wir angefangen haben, relativ bald, nachdem wir uns irgendwie so ein bisschen eingegroovt hatten zusammen, halt aufzunehmen. Und jetzt ist es wie so ein, ja, wie so ein Dokument irgendwie dieser Zusammenfindung.
Ich glaube, die erste Session, die wir gemacht haben, war die Hand. Und meine Freunde. Da war noch ein dritter Song dabei, der aber nicht mit auf dem Album gelandet ist, den wir jetzt auch mal neu arrangiert haben. Genau, das waren so die ersten Vorboten, wenn du so willst, irgendwie als Singles. Und ich habe aber auch das Gefühl, wenn ich mir so diese Reihe anschaue, diese Aufnahmen, dass, wie Fine schon sagt, irgendwie so eine, ja, eine Findungsphase ist. Also ich liebe diese Songs auf jeden Fall auch alle sehr. Und ich finde trotzdem aber auch, dass man irgendwie so ein bisschen, wenn man sich das chronologisch anhören würde, irgendwie so einer Band beim Wachsen irgendwie zuschaut, weil, glaube ich, die ganze Art und Weise, wie wir zu dritt Musik machen, wie wir, ja, wie Heike schon sagt, irgendwie Texte geschrieben, aber dann auch irgendwie interpretiert haben, was wir uns trauen, auch an unseren Instrumenten, irgendwie so ein bisschen auch raus aus unseren Komfortzonen zu kommen, das ist schon, hat sich schon über die zurückliegenden Jahre dann auch durchs vermehrte Live-Spielen, was dann ja zum Glück endlich irgendwann wieder ging nach den ganzen Lockdowns und so weiter und so fort. Also wir haben keine Strandkorb-Konzerte gespielt zum Beispiel oder so. Wir haben ein Konzert gespielt, wo die Leute tatsächlich auf so Bänken saßen. Das war irgendwie eine ziemlich deprimierende Erfahrung. Aber genau, dadurch hat man sich natürlich auch einfach menschlich kennengelernt. Man hat sich irgendwie musikalisch kennengelernt und so. Und ich glaube immer noch, dass so dieses wirklich gemeinsam in einem Raum oder gemeinsam irgendwie auf einer Bühne stehen, irgendwie ja ganz viel Zeit miteinander verbringen, einfach irgendwie so auch die Instrumente sprechen zu lassen, irgendwie so der Weg ist, wie man sich halt gemeinsam irgendwie herausfordert und ja entwickelt, ne? Anstatt einfach immer nur drüber zu sprechen oder in seinem stillen Kämmerlein vor sich hin zu brüten.
Es war also auch eine Zeit, in der sich der Sound der Band stetig weiterentwickelt hat. Gab es denn aber auch Herausforderungen dabei? Schließlich hat Heike zum Beispiel das Instrument gewechselt vom Bass zur Gitarre. Und zu dritt muss man sich vielleicht auch erstmal wieder neu zusammenfügen, wenn eine neue Person mit an Bord ist.
Na, für mich vor allen Dingen, für mich war es vor allen Dingen der Wechsel vom Instrument. Also das war schon für mich eine Herausforderung, muss ich sagen. Aber jetzt so, ich finde, jetzt so am Musikmachen selber oder am Persönlichen, fand ich es jetzt nicht so, dass das besonders herausfordernd war, muss ich sagen.
Also das fand ich auch nicht, dass wir jetzt irgendwie, ich glaube, so persönlich und musikalisch sind wir irgendwie super schnell und super organisch zusammengewachsen. Ich finde aber schon, dass in so einem Trio irgendwie jede Einzelperson und jedes Instrument nochmal so neuen Platz irgendwie kriegt und nochmal so, also zumindest, ja, so für mein Gefühl, ich nochmal gucken musste, vielleicht mehr Raum zu füllen zum Beispiel als vorher oder so. Ich finde, jedes Instrument ist nochmal so exponiert auf eine Art und Weise, was ich vorher so ein bisschen irgendwie in einem größeren Teppich verspielt hat vielleicht. Diese
Euphorie heißt dieser Song aus dem Debütalbum von Voodoo Beach. In dem Pressetext zum Album stand ein Satz, der mich ein bisschen zum Nachdenken gebracht hat, und zwar dieser hier. In einer Zeit, in der Songs nach 30 Sekunden bereits ihr Innerstes preisgeben sollen, machen Voodoo Beach Musik, die sich nicht ohne weiteres in dieses Rauschen um uns herum einfügen möchte. Da musste ich erstmal drüber nachdenken. Dass Songs immer kürzer werden und schneller zum Refrain kommen, ist für viele nichts Neues, behaupte ich mal. Viele Menschen haben nämlich durch Social Media und Co. mittlerweile eine wesentlich kürzere Aufmerksamkeitsspanne. Was auch wiederum Auswirkungen auf die Musik haben kann, in Zeiten, in denen die Streams wichtig sind. Dass die Musik von Voodoo Beach dort nicht hineinpasst, merkt man schon beim ersten Hören. Die Songs bauen sich zum Teil langsam auf und entfalten ihre Sogkraft manchmal auch erst nach einer Minute. Insofern passt es schon, dass sich ihre Musik nicht in das sogenannte Rauschen einfügt. Welche Rolle spielen dabei aber auch ihre Texte, die durchaus einen zynischen und sarkastischen Blick auf unsere Gesellschaft werfen? Ist es ihnen wichtig, sich auch dort nicht dem Rauschen zu unterwerfen und dass die Leute auch genau hinhören?
Also es würde uns natürlich freuen, wenn das geschieht, aber das soll jeder, also in meiner Ansicht nach, so handhaben, wie er möchte. Also das ist ja jedem Zuhörer überlassen, wie sehr beides zusammengeht oder eben auch nicht und was es dann an Bedeutung hat. Klar, es gibt manche Texte, die sind uns sicherlich wichtig, aber das ist jetzt nicht so mit erhobenem Zeigefinger, dass man das jetzt
nee, ja, das musst du
die Texte legen, sonst hätten wir die vielleicht auch wirklich auf dem Album abgebildet, ne? Also.
Ja, nee, ich finde auch, also ich habe da auch, ich glaube, was wir sind schon eine anspruchsvolle Band, also vor allem, der Anspruch richtet sich aber vor allem, glaube ich, an uns selbst. Also ich glaube, wir haben bei den Aufnahmen und auch bei dem Mischen irgendwie ganz oft auch mehrere Runden gedreht, bis wir wirklich irgendwie zufrieden waren, weil irgendwie so die erste Benchmark eigentlich irgendwie so ist, gefällt es uns, wollen wir das hören. Und ich glaube, ja, irgendwie, ich denke, bei jede Person, jeder Mensch, der irgendwie auf der Bühne steht, ist auch irgendwo immer so ein bisschen eitel irgendwie. So natürlich freut man sich irgendwie, wenn die Leute sich irgendwie mit der Musik oder den Texten auseinandersetzen. Aber wie Heike schon sagt, ich finde es zum Beispiel total spannend, dass die Texte irgendwie eben nicht didaktisch irgendwie daherkommen, sondern dass sie auch wirklich viel Raum für Interpretation zulassen, wenn du dich damit auseinandersetzen möchtest. Also wenn ich mit Leuten irgendwie nach den Konzerten spreche oder wenn ich irgendwie Texte lese, die Leute irgendwie über das Album schreiben, dann stelle ich ganz oft fest, dass da ganz unterschiedliche Sachen irgendwie draus gedeutet werden. Und ich finde das total spannend. Ab dem Moment, wo man sowas rausbringt, dann irgendwie auf die Streaming-Plattform stellt oder irgendwie auf Platte presst und Leute nehmen es mit nach Hause, da gehört es einem auch irgendwie nicht mehr alleine. Ne? Da ist es irgendwie so in der Welt und das finde ich irgendwie ein total schöner Moment, das dann auch einfach loszulassen und zu sagen so, okay, jetzt haben die ihr Eigenleben, jetzt sind die alt genug, jetzt sind sie aus dem Haus irgendwie so und müssen irgendwie gucken, wie sie in der Welt irgendwie klarkommen. So, ich glaube, das gehört auch total dazu, da nicht so eine Kontrolle irgendwie mehr drüber zu haben.
Ich finde auch interessanterweise, also mit den Texten, ich finde, dass die total auf eine Art und Weise exponiert sind oder halt so, ne, dazu einladen, irgendwie so eine eigene Interpretation halt auch zu fühlen oder irgendwie, ne, sich darauf einzulassen, auf diese Welt. Und gleichzeitig irgendwie sind wir so eine total musikorientierte Band, also musikalisch orientierte Band in dem Sinne, dass für mich doch irgendwie auch immer die Musik so an, ich meine das nicht wertend, aber so an erster Stelle kommt, so als Eintrittstor irgendwie, um dann die Texte irgendwie zu offenbaren, so.
Wie Heike vorhin schon gesagt hat, schreiben Josephine und John die Texte, während Heike sie dann interpretiert. Wie kann man sich denn da das Songwriting konkret vorstellen?
Also es ist unterschiedlich, ne? Also was so als erstes kommt. Und gleichzeitig ist, glaube ich, immer so auch die musikalische Ebene, dass, also zumindest so für mich, weil John zum Beispiel schreibt ja auch die meisten Texte so, ist die musikalische Ebene für mich so das, wo wir uns dann finden. Also wo wir so den zusammenfinden und dann kommt irgendwie der Text da so rein. Egal, was jetzt irgendwie als erstes da war, so gefühlt.
Es gab aber auch schon Momente, wo wir uns was erspielt haben, sage ich jetzt mal so, und dann ein Text schon da war vorher, der dann zufälligerweise dazu gepasst hat, was ziemlich verrückt ist. Aber das gab es auch schon. Weil das muss ja auch rhythmisch von der Sprache her dann passen dazu. Und das hat es schon tatsächlich auch gegeben.
Und wo Josephine hier aber gerade nochmal hervorgehoben hat, dass die meisten Texte aus der Feder von John stammen, der bei Voodoo Beach eigentlich am Bass steht, wie ist da der Prozess? Und spricht in diesen Texten seine eigene Erfahrung oder ist es manchmal auch eine fiktive Person?
Kann echt ganz unterschiedlich sein. Das kann irgendwie losgehen mit einer Zeile, das kann irgendwie losgehen mit einem Thema, das kann irgendwie ein Bild, irgendwie eine Beobachtung sein. Was jetzt irgendwie ganz neu irgendwie hinzugekommen ist, ist, dass ich zum ersten Mal auch so mit so SprecherInnen-Position, also mit so, dass das quasi das dass die Ich-Person irgendwie gar nicht unbedingt deckungsgleich jetzt irgendwie mit meiner Haltung ist oder so, oder mit mir als Mensch oder mit Heike als Sängerin. Das ist irgendwie, finde ich, eine ganz besondere Fügung. Heike singt die Texte nicht einfach nur nach. Also es passiert schon auch mal, dass ich irgendwie eine Melodie im Kopf habe, aber es ist wirklich ganz oft so, dass wir zusammen Musik machen, ich das Textblatt hinlege und Heike sich das wirklich einfach annimmt und zu eigen macht und wirklich einen ganz anderen Twist auch irgendwie diesen Text nochmal abgewinnt, als den, den ich wirklich vorher irgendwie intendiert hatte oder so. Und es ist zum Beispiel auch ganz oft so, dass ich irgendwie Unmengen an Text mitbringe, 3, 4, 5 Strophen und Refrains und Bridges und so weiter und so fort. Und das Ganze wird dann irgendwie auch oft irgendwie eingekürzt irgendwie auf so eine Essenz. Und oder Heike entwickelt irgendwie, improvisiert irgendwie einen eigenen Refrain oder irgendwie eigene Textzeilen dazu, die dann wiederum einen Einfluss darauf haben, wie die Strophen sich verändern oder so, ne? Also es ist irgendwie wirklich ein ganz dynamischer Prozess, den ich so jetzt auch noch nicht vorher irgendwie unbedingt so kannte. Es ist ganz, 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 ganz unterschiedlich. Manchmal liege ich nachts wach und dann irgendwie geht mir irgendwie ein Reim nicht mehr aus dem Kopf und dann ist der Text irgendwie am nächsten Morgen da. Manchmal ist es so, dass ich wirklich nur eine Strophe oder 2, 3 Zeilen habe und Heike und Fine entwickeln das irgendwie im Proberaum dann weiter. Also das ist wirklich jedes Mal bei jedem Song eine ganz, ganz eigene Geschichte.
Und auf Wonderful Life erzählte ich Person nicht unbedingt vom schönen Leben. Es geht vielmehr um den Weltuntergang, um den Kollaps und das menschliche Unvermögen in der Welt, in der wir uns bewegen. Mit Texten, die dennoch sehr viel Interpretationsspielraum liefern. Trotzdem heißt es Wonderful Life, ein Titel, der also wohl eher mit einem Augenzwinkern gewählt wurde. Dabei kann die Musik von Voodoo Beach für die drei alles sein. Blanker Eskapismus, um aus diesem Konstrukt zu fliehen und sich frei zu spielen, aber auch ungebremste Dystopie voller Zynismus.
Es ist was unfassbar Befreiendes irgendwie, gemeinsam Musik zu machen, auch zum Leidwesen von Fine oftmals sehr laut Musik zu machen. Aber ich finde das total, total wichtig irgendwie, weil das was sehr, ich finde, unsere Musik, auch wenn wir live spielen, irgendwie hat für mich was extrem Physisches. Also wir sind alle auf jeden Fall nach so einer Stunde Konzert wirklich ziemlich K.O. Das ist auf jeden Fall was extrem, hat was total Befreiendes. Was die Texte anbelangt, so kann ich sagen, dass Fine und ich ja beide in unserem ersten Leben sozusagen Drehbuchautorin und Drehbuchautor sind und dass Drehbücher eigentlich für gewöhnlich ja eher technische Texte eigentlich sind und dass man, wenn man sich große Mühe gibt, so Dialoge und so im Subtext zu verfassen, dann kann man einfach gewisse Dinge nicht sagen. So einfach im Film oder in der Serie willst du gewisse Dinge einfach nicht hören, weil die viel zu informativ oder appellativ sind oder so. Und ich finde, dass so unsere, oder die, mein, das große Glück ist, dass man irgendwie in der Musik und im Gesang vor allem Dinge nochmal ganz anders und unmittelbarer irgendwie verpacken kann. So. Und ich bin zum Beispiel irgendwie überhaupt kein zynischer Mensch oder so und oder so hämisch oder so und finde es dann aber trotzdem manchmal einfach total, also mit großem Genuss irgendwie Texte zu schreiben, die was Zynisches oder Dystopisches irgendwie haben, weil das irgendwie, glaube ich, auch manchmal total gut tut, irgendwie andere Rollen anzunehmen, irgendwie mit Hass erfüllt irgendwie zu singen oder zu spielen oder irgendwie gewisse Triebe und Aggressionen, die sich so im Alltag irgendwie aufstauen, dann irgendwie so kreativ irgendwie umzuwandeln, so dass sie, ich will nicht sagen harmlos sind, aber dass sie eben nicht irgendwie in Gewalt oder wirkliche Brutalität umschwingen, sondern dass sie letzten Endes eigentlich irgendwie so im Klang dann irgendwie letzten Endes aufgehen und das ist irgendwie eine total, also ich glaube, das ist vielleicht so mit Eskapismus irgendwie gemeint, so würde ich das deuten. Was befreiend manchmal, ist eigentlich letztlich.
Ja, das stimmt. Manchmal ist es ja auch für mich so kleine, sind so kleine Momente, die wird es vielleicht auch noch mehr geben, wenn mir so gesellschaftliche Probleme auffallen und ich mich da lange mit beschäftige, dann ist es auch ein Kanal, wo man denkt, okay, das kann man darüber auch mitteilen.
Die Tiere schreien im Wald, im Sommerwetter.
Rebecca hat eben schon angedeutet, dass auch gesellschaftliche Probleme in den Texten von Voodoo Beach ihren Weg finden. In dem Song Die Hand, den wir eben gehört haben, heißt es zum Beispiel: Leben auf Kredit und alle machen mit, alles Anthrazit, die Tiere schreien im Wald. Sehen sich die drei aber denn eigentlich auch so ganz generell als politische Band?
Naja, also zwangsläufig ist man das ja eigentlich immer, ne? Also selbst wenn man sich zu gar nichts äußert, ist man ja auch politisch, sagen wir es mal so. Also jetzt mal so rein philosophisch. Also ich glaube schon, dass wir politische Menschen sind, einfach weil wir uns auch viel mit gesellschaftspolitischen Dingen auseinandersetzen. Und ich glaube, es ist einfach eher auch so eine Art, wie soll ich sagen, was möchte man, womit möchte man sich die ganze Zeit umgeben? Also wir müssen ja auch dran, wir müssen ja die Stücke ja auch ständig spielen, so, ne? Und über welche Wege möchte man das mitteilen? Und da ist, ich würde auch gar nicht immer sagen, dass es immer Sarkasmus ist, sondern manchmal ist es auch einfach genau auf den Punkt gebracht, irgendwie, was man dann sagt. Und da kann man dann viel diskutieren, ist das jetzt Sarkasmus oder ist das nicht Sarkasmus? Ich finde es manchmal einfach direkt so. Das ist dann nicht unbedingt sarkastisch, sondern es ist einfach direkt. Ja, also ich denke schon, dass wir, ja, das ist so eine schwierige Frage. Na klar ist man politisch. Also zwangsläufig.
Ich glaube, alles, ja, ich glaube, alles, was ich mit der Welt irgendwie auseinandersetzt, ist, genau wie du sagst, Heike, politisch. Und ich glaube, auch ein Liebeslied kann irgendwo politisch sein. Ich glaube halt, was wir nicht sind, ist eine Band, die so auf den großen Mitgröhl und Slogan hafte, wie es irgendwie, das finde ich auch gar nicht, will ich gar nicht wertend sagen. Es gibt fantastische Punkbands, auf die wir uns irgendwie alle einigen können, die halt irgendwie ja, richtig so appellative Slogans raushauen irgendwie so, und man geht danach raus und will irgendwie eine Bank abfackeln oder so, aber irgendwie finden wir das, glaube ich, alle so ein bisschen zu banal. Also ich finde es, glaube ich, selber auch Musik interessanter, die mich einlädt irgendwie und zum Nachdenken und Mitfühlen anregt, als eine, die mir irgendwie diktiert, wie ich mein Leben zu führen habe. Ich glaube, dafür sind wir, ich glaube, das ist uns irgendwie zu doof. Ich glaube, wir finden es irgendwie alle total wichtig, irgendwie das, was um uns herum passiert, irgendwie zu verarbeiten. Genau wie du sagst, Heike, so, man muss die Songs immer wieder spielen und denen auch irgendwie, deswegen brauchen die auch was Zeitloses, glaube ich. Oder man hört dann irgendwann auf, die zu spielen, was wir auch schon gemacht haben, ne? Also unser Set, wir hin und wieder haben wir auch die Schnauze voll und haben irgendwie das Gefühl, dass die weder textlich noch musikalisch irgendwie so eine richtige Daseinsberechtigung haben. Und ich finde, dann sollte man auch so ehrlich sein und das dann einfach sein lassen. Auch das kommt vor.
Ja, und ich, also was mir gerade dazu einfällt, so ist auch das Gefühl, es ist so ein Gespräch. Ich finde, also jeder Song spielt sich natürlich auch live nochmal irgendwie so anders, auch bei jedem Konzert. Und so, ich glaube, so ein Song bleibt für mich irgendwie interessant und irgendwie spielbar, wenn er halt ein Gespräch bleibt und auch zum Publikum irgendwie. Wenn ich merke, so, da ist noch die Verbindung zum Publikum und Leute kommen halt danach irgendwie zum Merch-Tisch und wollen halt auch irgendwie ein Gespräch eröffnen zum Beispiel, ne? Und da merke ich halt schon, klar, das ist auf jeden Fall, dass wir unsere Sicht auf die Welt da irgendwie übereinstimmend so in die Texte und in die Musik reinbringen, so dass es halt diesen Raum öffnet, irgendwie auch sich auszutauschen einfach mit den Leuten.
Nun leben wir aktuell in einer Zeit, in der sich die Geschehnisse oft überschlagen und man von einer Krise in die nächste rutscht. Kommt einem da als Musikerin oder als Band auch mal der Gedanke, dass es sinnstiftendere Dinge gibt, als Musik zu machen? Oder ist Musik da vielleicht auch eher Trost und eine Art Stütze?
Also für mich ist das auf jeden Fall total wichtig, diese Art von gesellschaftliche Kommunikationseinladung auf jeden Fall aufrechtzuerhalten, weil ich glaube, das kann ganz viel. Also ich glaube, dass Musik was sehr Zwischenmenschliches ist und es ist auf jeden Fall was sehr Wichtiges zu erhalten gilt.
Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Also ich glaube, wir brauchen das alle drei für uns selbst. Ja, manchmal habe ich das Gefühl, wir sind nicht nur zu Freundinnen geworden, sondern wirklich wie so eine kleine Familie und uns sind diese Tage, in denen wir uns zurückziehen, die wir uns ja alle aus unserem Berufsleben auch irgendwie so rausschneiden und ja, also wir investieren einfach alle irgendwie super viel Zeit und Energie und Liebe in diese Band und das ist uns, glaube ich, allen drei total heilig. Und gleichzeitig ist es aber trotzdem auch so, dass wir alle drei total der Meinung sind, dass das kein, also diese Band nie irgendwie nur ein Selbstzweck sein sollte. Also ich glaube, das könnten wir gar nicht irgendwie nur für uns irgendwie das Ganze so als Zeitvertreib, als kleines Hobby nebenbei zu machen, sondern uns erfüllt es einfach total, wie jetzt zuletzt eben auf Tour zu gehen und irgendwie in unterschiedliche Städte zu reisen und völlig unterschiedliche Menschen im Publikum auch irgendwie zu treffen, mal vor 30, mal vor 300 Leuten irgendwie zu spielen und jeder Abend ist anders. Und das ist, glaube ich, irgendwie so, dass auch was du meinst mit Heike, so dass diese, genau wie kein Gespräch, kein Dialog irgendwie der gleiche ist. Obwohl es die gleichen Songs sind, irgendwie fühlt es sich immer anders an und es entwickelt sich was anderes daraus. Und ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass das die unsere Musik jetzt so subversiv ist, dass sie irgendwie Europawahlen beeinflussen kann oder so. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass ja, oder uns ist einfach jetzt schon auch oft gespiegelt worden, dass diese Musik irgendwie Gedanken und Gefühle angestoßen hat und dass Leute, die halt wirklich irgendwie so über Tage, Wochen, Monate irgendwie mit sich rumgetragen haben und ja, beispielsweise irgendwie durch eine schwere Trennung irgendwie geholfen hat oder so, ne? Oder irgendwie mit einem, nachdem man irgendwie gefeuert worden ist, irgendwie um den Frust zu verarbeiten und so. Und das ist echt irgendwie für mich immer noch so ein kleines Wunder, wenn man so guckt, wo die Songs irgendwie hingefallen sind. Du kannst ja in den Spotify-Stats mittlerweile gucken, wo die Musik überall gehört wird und was für Städten irgendwie so einfach so hin. Wirklich in so Orten, wo ich es nicht, mir nicht vorstellen könnte, irgendwie so, aber irgendjemand hört das dann und vielleicht ist es ja wie so ein Butterfly-Effekt, ne? So, also und zum Beispiel schon gehört, dass sie eine Band gegründet hat, nachdem sie irgendwie Voodoo Beach gehört hat. Die haben uns irgendwie auf Instagram geschrieben, so, ich hatte total berührt irgendwie so, wie crazy, wie wunderschön ist das denn bitte irgendwie so? Andere Menschen finden sich und tragen die Flamme irgendwie so weiter. Also ich finde, das ist ein ganz großes Geschenk.
Meine Seele heißt dieser Song von Voodoo Beach aus Wonderful Life. Und bei diesem Song ist auch Hendrik Utremba als Feature dabei. Den könntet ihr zum Beispiel aus der Band Messer kennen. Aber wie kam es überhaupt zu dieser Zusammenarbeit?
Ja, Hendrik kannte ich so lose eben, also weil ich erstens, oder wir alle, glaube ich, seine Band Messer ganz toll finden und er ja auch ein fantastischer Romanautor ist. Und also ich kenne die Geschichte von Hendrik war eigentlich ziemlich simpel und funny. Er ist, wie gesagt, ein fantastischer Autor, den wir alle ganz toll finden. Und er hat unseren Pressetext geschrieben. Er wollte kein Geld dafür haben, stellte allerdings die Bedingung, dass wir ihm ein Feature anbieten für unser Album. Und als wir dann unseren Song Desolat neu arrangiert haben für unser Album, der jetzt Meine Seele heißt, stellten wir relativ schnell fest, dass das latent nölige, passiv-aggressive, das der Freund Utremba in seiner Stimme trägt, irgendwie fantastisch dazu passt. Mir nichts, dir nichts, stand er schon am Mikrofon und hat das Ding mit Heike eingesungen.
Voodoo Beach haben an manchen Stellen schon vorher jetzt ein bisschen was über ihre Konzerte durchblicken lassen und wie auch der Austausch mit dem Publikum danach ist. Aber wie kann man sich so ein Voodoo Beach Konzert so ganz generell vorstellen? Auch da haben sie mir ein paar Einblicke gegeben.
Also ich glaube, wir versuchen immer, die Songs jetzt nicht irgendwie so eins zu eins immer exakt wie auf Platte und irgendwie auch in der Reihenfolge irgendwie zu spielen, sondern es ist schon so, dass wir, glaube ich, immer versuchen, unsere Sets wie so eine kleine Reise irgendwie so zu gestalten. Für mich hat das immer was, zumindest aus der subjektiven Perspektive, jetzt wie so was Rauschhaftes. Also man wird irgendwie so ganz langsam irgendwie eingeladen und ja, mit auf so einen kleinen Trip irgendwie genommen. Das ist, glaube ich, immer so unser Wunsch, dass man mal für eine Stunde, Stunde 15 irgendwie so alles, was drumherum passiert, was an dem Tag gewesen ist, was später noch in der Nacht sein wird, irgendwie so vergisst und einfach die Augen zumacht und sich irgendwie, ja, vielleicht auch ein bisschen überwältigen lässt.
Im September könnt ihr Voodoo Beach dann auch beim Reeperbahn-Festival live erleben, das vom 18. bis zum 21. September in die nächste Runde geht. Dort sind auch einige weitere Acts schon bekannt gegeben worden. Schaut gerne auch mal auf der Website des Festivals vorbei. Ich packe euch den Link in die Shownotes. Und wer weiß, vielleicht gibt es bis dahin ja auch schon neue Songs von Voodoo Beach.
Wir schreiben auf jeden Fall gerade ganz eifrig neue Songs. Wir haben im Sommer eine kleine Konzert- und Festivalpause, weil wir tatsächlich unsere Energie jetzt auf neues Material richten wollen. Und
Ein kleines Festival haben wir, stimmt, genau.
Ja. Aber ansonsten sind wir sozusagen ziehen wir uns in unseren Proberaum zurück und kommen dann im September aufs Reeperbahn-Festival nach Hamburg, wo wir uns wirklich wahnsinnig drauf freuen. Spielen dann nochmal einen zweiten Teil unserer Wonderful Life Tour mit ein paar Konzerten und also wir brennen auf jeden Fall jetzt, brennen uns jetzt schon wieder unter den Nägeln, irgendwie ins Studio zu gehen. Wann genau das sein wird, ob das noch in diesem Jahr stattfindet oder irgendwie Anfang nächsten Jahres, ist, glaube ich, hängt ein bisschen davon ab, wie schnell wir mit den Songs zu Potte kommen. Aber es wird gut, es wird spannend, es wird lauter und wilder und verrückter als noch auf dem Erdboden.
Ach so. Ah ja.
Hab ich mir so gedacht.
Na, das klingt doch gut. Abschließend haben mir die drei auch noch ein paar Musiktipps mit an die Hand gegeben. Ich verabschiede mich nun an dieser Stelle schon. Mein Name ist Liz Remter. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Abonnieren und teilen nicht vergessen, wenn euch Ruhestörung gefällt. Und das letzte Wort haben nun die drei von Voodoo Beach. Macht's gut.
Ich war auf einem ganz tollen Konzert neulich von Glassbeans. Die sind aber, glaube ich, mittlerweile auch nicht mehr so ganz unbekannt. Das fand ich sehr toll. Das kann ich empfehlen.
Wir hatten letztes Jahr so eine Commissioned Work zusammen mit Sebastian von Die Wilde Jagd. Ist auch so ein All-Time-Favorite, große Liebe von uns.
Ich habe letztens mich zum ersten Mal intensiver mit den Pet Shop Boys auseinandergesetzt und finde das neue Album unfassbar gut. So I've got eyes in the back of my head for anything suspicious. And if my number's up, I'll take a bullet for Narcissus. Auch das ist eigentlich kein Tipp. Und das neue Album von den Einschüchternden Neubauten, von denen ich auch irrsinniger Fan.
Das so, wie es da unten liegt, kaum noch erkennbar ist. Es könnte sein.
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 Es könnte sein. Es könnte sein.